Herzlich willkommen beim Podcast Alles Inklusion? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Hier bekommst du Inspirationen und Impulse für ein inklusiveres Miteinander direkt auf deine Ohren. Zu Alles Inklusion lade ich Menschen ein, die mich zu den unterschiedlichsten Facetten und Aspekten von Vielfalt, Chancengerechtigkeit, Inklusion, Zugehörigkeit und Vereinbarkeit beeindrucken und inspirieren. Menschen, die uns ihre persönliche Schatzkiste öffnen und uns, so der Plan, in jeder Folge Inklusionsschubser mitgeben. Mein Name ist Frank Rusko und los geht's. Servus, Grüezi, Moin und Allgude im Alles Inklusion? Fragezeichen, Ausrufezeichen Podcast. Meine heutige Premierengästin ist Dr. Simone Borell. Ich stelle sie euch kurz vor. Sie ist Unternehmerin, Wissenschaftlerin, Fachbuchautorin, Kolumnistin und, so sagt sie über sich selbst, vor allem Freigeist. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und verfasste ihre Dissertation zum Thema Identitätspositionierungen der DAX 30 Unternehmen, sprachliche Konstruktion von Selbstbildern in Repräsentationstexten. Sie hat 2015 eine linguistische Unternehmensberatung gegründet, 2021 die Diversity Company gegründet und fusionierte dieses Jahr mit Verlanguage. Sie lebt mit Partner und kätzischer Begleitung in Mannheim. Simone und ich, wir duzen uns und so halten wir das auch in diesem Gespräch. Und jetzt erstmal hallo, liebe Simone. Schön, dass es heute geklappt hat und wir ja den Podcast zusammen aufnehmen können. Bist du denn mit der kurzen Vorstellung einverstanden oder gibt es etwas zu ergänzen oder zu korrigieren?
Hallo Frank, danke dir für die Einladung. Ich bin schwer begeistert von der kätzischen Begleitung. Alles wunderbar.
Also alles gut für dich?
Perfekt, ja.
Perfekt, das ist schön. Ja, ich habe es ja eben in der Vorstellung kurz genannt. 2021 hast du zusätzlich zu deiner linguistischen Unternehmensberatung noch die Diversity Company gegründet. Wie kam es denn dazu?
Wir haben, wenn wir Organisationen beraten, das hast du ja schon gesagt, ich bin Unternehmensgründerin der linguistischen Unternehmensberatung, da haben wir festgestellt, dass Sprache eben nicht das Einzige ist, was die Organisationen brauchen, wenn es um mehr Gerechtigkeit oder mehr Teilhabe geht. Und dabei ist uns dann eben aufgefallen, dass, wie gesagt, Sprache sehr, sehr eng mit anderen Dingen zusammenhängt, wie zum Beispiel Kultur, Wissensmanagement, aber auch mit dem Thema, wie das gesamte Organisationssystem aufgestellt wird, wie durchlässig es ist. Und somit haben wir uns einfach entschieden, weil wir zu dem Zeitpunkt auch schon viel zum Thema Diversity oder zum Thema Gender Awareness angefragt wurden, dass wir unsere Beratung erweitern, eben nicht nur Sprache und Kommunikation der Organisationen anpassen, sondern auch das ganze System, um eben etwas strukturell zu verankern. Und meistens ist es dann eben Diversity, was wir strukturell verankern. Und deswegen eben neben dieser Sprach- und Kommunikationsleistungen auch andere Leistungen anzubieten unterhalb einer neuen Marke, der Diversity Company, eben spezifische Workshops, spezifisches Consulting, einen sogenannten Diversity Check für KMU und Hochschulen, an denen wir an über 100 Touchpoints ansetzen und eben schauen, wie die Organisation aufgestellt ist und wo sie Diversity bereits erfüllt, wo noch weiter gearbeitet werden kann, eben mit unserer Hilfe, indem wir Wissen anbieten in Form von Vorträgen, in Form von Messungen gewisser Parameter, Quoten, Empowerment, Mentoring für die Einzelnen, aber auch dann natürlich, wie gesagt, für das ganze System mit einem Diversity Reporting. Also es gibt viele verschiedene Dinge, die wir dann darunter anbieten. Und wir sehen auch einfach, dass das der Zeitgeist ist. Diversity ist nicht mehr nur so ein Wohlfühlthema, was irgendwo gemacht wird, damit sich der Vorstand sozusagen auch ethisch wohlfühlt, sondern wir sehen, dass es einfach ein Thema ist, was Unternehmen ganz klar, aber wie auch andere Organisationen, ja, also auch Hochschulen, Kommunen, NGOs, was Unternehmen, Organisationen jeglicher Art brauchen, um überhaupt in Zukunft weiter bestehen zu können. Also es ist ein ganz starkes Querschnittsthema sozialer Art, was mindestens genauso wichtig ist wie Digitalisierung.
Ja, also im Prinzip ein ganzheitlicherer Ansatz, in dem die Sprache sozusagen ein wesentlicher Punkt ist, aber insgesamt halt ja holistischer angepackt wird, das Thema Diversity. Ja.
Genau, und eben nicht nur Sprache, sondern auch andere Elemente, genau, wie Kultur, Wissensmanagement, Verankerung über KPIs und so weiter, also eher in den Bereich klassisches Consulting und klassische Managementberatung, nicht nur Sprach- und Kommunikationsdienstleistung.
Cool. Ja, und dann ging die Reise ja weiter und dieses Jahr hast du sozusagen den nächsten Schritt unternommen und bist mit Verlanguage zusammengegangen. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, wir waren eine ganze Zeit lang schon auch bekannt mit Verlanguage. Der Markt im Bereich inklusive Sprache ist ja nicht so groß. Und dann gab es eben den Wunsch, dass wir zu zweit zusammengesessen haben, der Michael und ich und Michael als Gründer von Verlanguage, Michael Martens, und gesagt haben, hey, lass uns das doch einfach zusammen bündeln, weil ich vergleiche das immer so gerne mit so zwei Marken, Konstrukten, ja, so wir als linguistische Unternehmensberatung eher aus der wissenschaftlichen Ecke kommend, während Verlanguage eher so die hippe Marke aus Berlin kommend, so dass wir auch beide unterschiedliche Zielgruppen abgedeckt haben. Das heißt, wir waren dann der Meinung, ne, das würde sich auch gut zusammenfügen lassen, so in Bezug auf die Marktbearbeitung, aber auch das zweite Thema, die thematische Schwerpunktsetzung, die fanden wir auch sehr passend zusammenzubringen, weil wir uns eben vor allem mit dem Thema gendergerechte Sprache beschäftigt haben und Verlanguage sich eben neben gendergerechter Sprache auch mit den Themen anti-ableistische Sprache, also Sprache, die auch Menschen mit Behinderung inkludiert und auch mit antirassistischer Sprache beschäftigt hat. Ja, und so haben wir gesagt, hey, lass uns doch einfach unsere Themenpunkte noch erweitern. Und dann haben wir sozusagen was Gemeinsames, Großes und können auch alle Dinge anbieten. Wir können inzwischen nicht nur diese drei Dimensionen anbieten, wenn es um Beratung geht, also gendergerechte, anti-ableistische und antirassistische Sprache, sondern wir haben das auf 10 Dimensionen ausgeweitet. Das heißt, wir beraten auch dazu zu Sprachdimensionen sozialer Herkunft, Alter, Religion, fachliche Diversität. Also das haben wir auch nochmal als Anstoß für uns genommen, unser Portfolio zu erweitern. Deswegen fand ich das ja ein richtig sozusagen spannender Jahresstart gewesen, dieses 2023, die Sachen aus Mannheim, wo wir ja sitzen, und Berlin zusammenzubringen.
Stark. Ja, also ich sag jetzt mal, das ist natürlich schon ein sehr umfassendes Angebot, so wie du es jetzt geschildert hast. Da kann man wirklich nur draus schöpfen. Also insofern drücke ich euch die Daumen, dass ihr da weiter realisieren könnt am Markt. Für dich persönlich habe ich jetzt die Frage, Simone, drei Hashtags, die dich beschreiben würden. Mit welchen drei Hashtags würdest du dich sozusagen selbst beschreiben? Mhm. Und warum?
Aha. Also zwei hast du schon genutzt, den dritten werde ich hinzufügen. Also der erste ist Unternehmerin. Mhm. Ich habe schon immer gerne selbst unternommen, anstatt mich sozusagen passiv gefühlt, manchmal auch dann von oben leiten zu lassen. Ich habe schon sehr früh vertrieblich gearbeitet. Ich habe schon sehr früh meine eigenen wissenschaftlichen Dinge produziert und mir war das immer sehr wichtig, dass ich dann eben für mich auch selbst die Sachen in der Hand habe und dann auch eine gewisse Handlungsfreiheit habe, wie ich Sachen gestalten kann. Und das hat sich einfach für mich dann in dem Berufsbild der Unternehmerin zusammengefahren. Es war mir gar nicht klar, dass ich Unternehmerin werden würde, aber jetzt, wenn ich eben so ex post auf mein Leben zurückschaue, sehe ich eigentlich, dass ich die Kompetenzen, aber auch so das Mindset immer schon hatte, ohne dass es mir klar war. Das Zweite, was du gesagt hast, ist die Katze. Ja, das würde ich als zweites Hashtag auch nehmen wollen. Ich habe schon immer alle Arten von Groß- und Kleinkatzen bewundert. Es ist mein Krafttier und die Katze ist auch bei manchen Workshops dabei, also ist quasi für mich auch Kollegin und passt gut rein. Ja, und das Dritte ist Geisteswissenschaft. Ich war schon sehr früh, also schon in der Schule, fasziniert davon, was mit dem Geist so möglich ist. Also nicht nur wie Sprachen natürlich sich untersuchen lassen, aber auch insgesamt, wie der Geist funktioniert, wie der Geist, wie das Denken funktioniert, vielleicht auch, wie das Denken sich noch verbessern könnte, welche Vernebelungen da im Geist noch sozusagen da sind, wie das psychologisch alles zusammenhängt. Somit bin ich schon immer überzeugte Geisteswissenschaftlerin gewesen und setze mich auch da heute noch dafür ein, weil ich immer der Meinung bin, Geisteswissenschaft wird leider auch 2023 noch in ihrer Bedeutung im ökonomischen Kontext unterschätzt.
Ja, da schließt sich im Prinzip ein Punkt an, der mich auch beschäftigt hat. Als ich über dich recherchiert habe, kam so die Frage bei mir auf, wie kamst du in deiner persönlichen Entwicklung zum Thema Sprache? Was hat dich da getriggert auf diese inhaltliche Reise? Hat das was mit den Geisteswissenschaften zu tun?
Wahrscheinlich ja, aber es kam schon früher. Also ich habe in der Schulzeit schon total gerne Gedichte analysiert und die meisten anderen haben das gehasst. Ich fand das richtig toll, nicht nur auf die interpretative Ebene zu gehen und zu sagen, ja, damit hat die Person das und das aussagen wollen, sondern mich hat auch sehr die formalistische Ebene interessiert. Zum Beispiel, was bedeutet diese Metapher? Was bedeutet, dass hier vor allem Adjektive verwendet werden, um etwas zu beschreiben und nicht nur nicht nur Substantive. Wie ist der Satz in der Länge aufgebaut? Wie viele Wörter hat er? Ich habe die Wörter gezählt. Also ich habe schon immer so diesen Wunsch gehabt, Dinge zu analysieren und zu ordnen. Und ja, Sprache ist dann für mich wahrscheinlich das Erste gewesen, mit dem ich dann eben auch in professioneller Hinsicht in der Schule in Kontakt gekommen bin, weil egal welches Fach du quasi hast in der Schule, du hast Input, den du hörst auditiv, aber den du auch verschriftlichst. Und somit war ich quasi eigentlich immer von diesem Medium Sprache umgeben. Und da hat sich mein Gehirn wahrscheinlich gedacht, ja, okay, gut, wenn du deinen Geist ordnen willst, dann fang doch mal mit deiner Sprache an. Und diese Begeisterung hat sich dann immer weiter gezogen, dass ich eben Sprachen studiert habe, Germanistik und Anglistik und auch da mich vor allem eben auf die Linguistik, nicht auf die Literaturwissenschaft fokussiert habe.
Ja. Wenn wir uns mal das Thema Spracherwerb anschauen, in dem Sinne,
ja.
Wie entwickeln wir uns denn sozusagen als Menschen sprachlich? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, und ich erlebe das jetzt gerade mit meinen beiden Enkelkindern, dass meine Tochter ihnen, bevor sie überhaupt sprechen konnten, Zeichensprache beigebracht hat, indem sie anzeigen konnten, ob ihnen etwas gefällt oder ob sie nochmal etwas möchten oder ob sie in die Windel gemacht haben. Also schon vor dem, ich sag jetzt mal, gesprochenen Spracherwerb sozusagen schon im Säuglingsalter sozusagen ja schon Sprache möglich ist. Also wie entwickeln wir uns denn da als Menschen?
Also diese Zeichensprache, ne, wie du es beschrieben hast, das ist so der Beginn eines menschlichen Sprachentwicklungsprozesse und neben dieser Zeichensprache, eben diesem Deuten, ja, gibt es auch ganz früh diese Laute, die produziert werden. Da wird dann plötzlich gemerkt, okay, da ist so ein Vokaltrakt. Aber eigentlich geht die Spracherwerbsforschung los, wenn wir sagen, die erste Phase, und das ist so zwischen 12 bis 18 Monaten, erst da werden Wörter produziert, ja, also bei denen wir wirklich sagen, das hat als Wort eine semantische Qualität, ne, sowas wie zum Beispiel Auto oder Ball. Und davor sind es eben, wie ich sagte, Laute. Deswegen, also ist ganz interessant, weil Säuglinge eben dann auch dazu neigen, nach diesen ersten Lauten, die sie produzieren, sie auch zu duplizieren. Also nennt sich eben die Reduplikation. Deswegen ist es auch einfach zu sagen Mama und Papa. Das sind einfach die zwei Laute, die dann wiederholt werden oder auch die Geräusche, die sie wiedergeben, die sie hören, töff, töff, ne, oder miau, miau, Katzen. Das ist ganz, ganz spannend zu beobachten. Und dann kommt, wie gesagt, diese Einwortphase meistens zwischen 12 bis 18 Monaten. Manche fangen auch schon früher an, mit 9 Monaten. Und das sind dann eben diese Einwortphasen, Betrachtungen, in denen ja Dinge des alltäglichen Lebens, die um das Kind rum sind, wie der Ball oder wie gesagt das Auto oder das Fenster, so in das kindliche Leben eingespeist werden. Und dann beginnt meistens so nach 1,5 bis 2 Jahren die Zwei-Wort-Phase. Ne? Also es kommt die Ein-Wort und dann kommt die Zwei-Wort-Phase. Dann werden die Wörter zusammen in einer Beziehung gesetzt, Ball, schön. Also es muss nicht grammatisch korrekt sein. Ne? Es geht vor allem darum, dass dass diese Bedeutungsnähe zwischen den Wörtern und den Zusammenhang auch, dass das gelernt wird. Und dann gibt es eine dritte Phase. Insgesamt haben wir 4 Phasen. Die finde ich immer ganz toll, vor allem im Englischen. Die heißt Word Spurt. Also ein Spurt, ein Wortspurt. Im Deutschen sagen wir da Wortschatzexplosion, weil da eben plötzlich in einer relativ kurzen Zeit, ja, also innerhalb von einem halben bis einem Jahr, ganz, ganz, ganz viele Wörter das Kind lernt und produziert und auch nutzt, teilweise nicht immer in korrekten Zusammenhängen. Wie gesagt, das ist am Anfang auch nicht die Aufgabe dieser Entwicklung, sondern da geht es einfach vor allem, die Dinge ins mentale Lexikon zu übernehmen, aufzunehmen und dann selbst zu testen. Und dann ab 2,5 bis 3 Jahren kommen dann die Mehrwortphase, also da werden dann mehr Wörter produziert, da werden die Sätze länger, da werden Fragen auch gebildet, also da kommen dann schon die ersten syntaktischen Dinge, die dann gut funktionieren, sodass wir eigentlich dann am Ende sagen, meistens so mit 4 Jahren sind die Dinge recht gut verankert worden, aber eigentlich ist der Spracherwerb erst komplett, zumindest die wissenschaftliche Definition, wenn auch Lesen und Schreiben funktioniert.
Ja. Okay, und wann ist aus der Entwicklungspsychologie der Spracherwerb abgeschlossen oder ist er denn jemals überhaupt abgeschlossen?
Nie. Also du kannst ja, das ist auch ein großer Streitpunkt, ja, wie viel Wortelemente zählst du als Spracherwerb dazu? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen würde, weiß ich nicht, noch Medizin dazu zu studieren, was mich auch immer schon sehr fasziniert hat, dann würde ich auch wieder ganz viele neue Fachtermini lernen, die meinen Wortschatz erweitern. Und durchschnittlich gehen wir davon aus, deswegen ist das immer nur so ein Schätzwert, ja, dass Menschen einen aktiven Wortschatz haben, der zwischen 12.000 bis 16.000 Wörter groß ist. Insgesamt wird für die deutsche Standardsprache so um die 75.000 geschätzt. Wie gesagt, sehr, sehr stark zu diskutieren, weil immer die Frage ist, wo setzt du die Grenze? Wie viel Fachsprache nutzt du noch mit dazu? Aber das möchte ich noch sagen, da komme ich ja zum Ende. Ich finde das so faszinierend, dass wir quasi einen kleineren aktiven Wortschatz haben von diesen 12.000 bis 16.000 Wörtern, dass wir aber als Menschen in der Lage sind, einen viel höheren Wortschatz auch zu verstehen, der sogenannte passive Wortschatz, der ist mindestens 3-mal so groß, ja. Also das heißt, wir sind auch oft in der Lage, Sachen zu verstehen, die wir davor noch gar nicht gekannt haben oder auch in anderen Sprachen verstehen wir sehr schnell Dinge. Also das menschliche Gehirn ist ein Wunder.
Und die Entwicklung hört sozusagen, wie du es gesagt hast, nie auf, was den Wortschatz angeht.
Richtig. Du kannst dich auch im hohen Alter, kannst du auch noch Fremdsprachen lernen. Das ist immer so ein Vorteil, dass das Lernen nicht geht ab einem gewissen Alter. Und das wurde auch in der Sprachwissenschaft groß diskutiert, ob es solche natürlichen Grenzen gibt, aber das gibt es nicht. Es fällt Kindern einfach nur wesentlich leichter, weil sie lernen spielerisch, sie lernen ohne Druck, ohne ökonomische Kontexte, in denen das Ganze eingebettet ist. Und das Gehirn ist einfach zu diesem Zeitpunkt noch nicht so vernetzt. Also die Plastizität ist eine andere, die ist aber, wie gesagt, bis ins hohe Alter weiterhin beeinflussbar.
Jetzt vielleicht eine Frage so aus dem, ich sage jetzt mal, aus dem Elfenbeinturm kommend. Wir sind ja von Sprache und Kommunikation umgeben.
Ja.
Wo ist denn der Unterschied zwischen Sprachwissenschaft und Kommunikationswissenschaft? Kannst du den kurz erläutern?
Ja. Also die Kommunikationswissenschaft finde ich immer, können wir uns ganz gut vorstellen, wie so eine Art Regenschirm. Ja, die ist quasi über allem drüber, weil die untersucht insgesamt Kommunikation, ja, wie Kommunikation stattfindet. Und vielleicht hast du mal diese berühmte Laswell-Formel gehört, wer sagt was zu wem, auf welchem Weg, mit welchem Effekt. Das ist eigentlich so die Leitfrage der Kommunikationswissenschaften. Und da wird auch oft Massenmedien untersucht, also werden Massenmedien untersucht oder soziale Medien, und da geht es mehr oder weniger ums Ganze. Und die Linguistik ist quasi, wenn wir so diesen Regenschirm nehmen, wäre der Stil des Regenschirms. Also die hat einen kleinen Bereich, die interessiert sich zwar auch für das Ganze, aber die interessiert sich vor allem für den Aufbau und für die Funktion der Sprache. Also die geht nochmal von dieser gesamten ganzheitlichen Ebene runter, auf die Mikroebene, sage ich immer, und die interessiert sich dann zum Beispiel nicht für den ganzen Satz, ja, oder die würde sich jetzt nicht unbedingt dafür interessieren, für diesen Podcast und sagen, ja, wir gucken mal, was hat denn die Simone zum Frank gesagt und so, sondern die würde dann zum Beispiel gewisse Wörter zählen, die ich verwendet habe, oder die würde schauen, wie ist mein Zusammenhang, den ich setze zwischen unterschiedlichen Wörtern, oder die würde meine Wortanzahl pro Satz zählen. Also die ist sozusagen auf der chirurgischen Ebene, würde ich was sagen, angesiedelt, und das andere eher auf der Makroebene.
Ja, ja. Haben wir wieder was dazugelernt. Vielen Dank, Simone, an der Stelle. Wenn wir uns mal den Titel dieses Podcasts angucken, alles Inklusion, Fragezeichen, Ausrufezeichen, dann ist Inklusion ja hier der Schlüsselbegriff.
Ja.
Was bedeutet denn vom Wortstamm her Inklusion im eigentlichen Sinne?
Ja, also Inklusion gibt es nicht nur im sozialwissenschaftlichen Bereich, da wo wir es ja vor allem verwenden, also du und auch ich, wo es da bedeutet, dass eben Menschen, andere Menschen mit einbeziehen, auch oft in Verbindung mit diesem gleichberechtigten Teilhaben an etwas. Es gibt es aber auch, und das ist eher so der physikalische, chemische Bereich, wo es höchstwahrscheinlich dann auch zuerst die Bedeutung hatte, wenn wir uns die Wortherkunft und auch die Wortverwendungsgeschichte angucken. Da ging es um Fremdsubstanzen, wo sind die in Kristallen eingeschlossen, oder irgendwie Mengenlehre, physikalische Fragen, wo ist etwas enthalten, wo nicht, stammt ja vom Lateinischen includere, mit einbeziehen. Und somit ist diese sozialwissenschaftliche Sichtweise, die wir jetzt inzwischen auf diesen Begriff, vor allem, also ich zumindest in meinem Beratungskontext habe, ist eine neuere Bedeutung, die noch gar nicht so lange in unserer Sprache, also zumindest in der deutschen Sprache, mitgenutzt ist.
Ja, und wir haben ja nochmal den Unterschied, den wir natürlich im Diversity-Kontext immer sehen, zwischen dem englischen Inclusion und dem deutschen Inklusion, weil die Begriffe ja unterschiedlich belegt sind sozusagen. Ja.
Richtig, und das ist auch eben so das Faszinierende, weshalb ich es auch immer ganz wichtig finde, jede Sprache getrennt zu betrachten. Nur weil ich im Deutschen ein Wort habe, heißt das nicht, dass ein Wort im Englischen, hast du jetzt auch gesagt, was sich schriftlich komplett gleichgesellt und dann auch lautlich sehr ähnlich ist, heißt das nicht, dass dahinter dieselbe Bedeutung ist. Wir nennen das in der Linguistik das sogenannte Konzept. Also so das Denkmuster, was wir aufrufen, wenn wir diesen Begriff verwenden. Und das ist zum Beispiel ja bei dem Wort Inklusion, Inclusion ein sehr schönes Beispiel, wo es unterschiedliche Konzepte gibt.
Ja, vielen Dank. Du bist, keine Überraschung, nicht die Erste, die sich mit dem Thema Sprache beschäftigt. Was fällt
Leider
dir denn,
nicht.
Was fällt dir denn zu dem Zitat ein? Wer in der Sprache nicht vorkommt, ist auch nicht im Bewusstsein, von Sokrates.
Ja, kann ich total zustimmen. Weil ich habe das ja gerade eben schon gesagt, jedes Sprachzeichen, was wir nutzen, ja, und ein Wort ist ein Sprachzeichen, das verweist auf ein sogenanntes mentales Korrelat, auf ein Konzept, was wir dann im Denken haben. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Podcast habe, ne, dann geht in meinem Gehirn sofort eine Idee auf, wie so ein Podcast ist. Ja, dass man da irgendwie ein Mikrofon hat, dass da vielleicht ein Headset dabei ist. Oder wenn ich das Wort Baum sage, dann geht auch in meinem Kopf ein Konzept auf, an welchen Baum denke ich denn? Die Eiche vor meinem Fenster oder in meinem Garten ist stark kulturell kodiert. Wie das sozusagen aussieht, dieses Konzept. Aber trotzdem ist es ganz klar, wenn ich für etwas kein Wort habe, dann ist das eben auch in meinem Denksystem einfach nicht existent. Und das sehen wir zum Beispiel auch daran, jedes Mal, wenn es neue Erfindungen gibt, so im Bereich des menschlichen Lebens, gucken wir mal jetzt gerade auf den Bereich, ne, IT, Digitalisierung, da sind ganz viele neue Wörter entstanden. Ja, also das Wort Smartphone, das Wort Headset, was ich gerade benutzt habe, das Wort Computer, die gab es in den 30er, 40er Jahren noch nicht. Und deswegen zeigt das einfach ganz klar, und das ist auch relativ gut belegt, dass wir, wenn wir als Menschen Dinge denken, dann suchen wir uns ein Wort dafür. So. Und dann ist es auch der Umkehrschluss relativ, liegt dann sehr nahe, wenn wir uns also kein Wort für irgendwas gesucht haben, dann gibt es das für uns auch nicht. Da hatte Sokrates, muss ich ihm schon auch anerkennen, zu seinen frühen Zeiten schon eine gute Nase dafür.
Ja, also sprich auch, wenn wir bestimmte Worte nicht haben, dann können auch bestimmte Bilder im Kopf nicht entstehen.
Genau. Die kommen dann einfach nicht.
Ja, ja. Und wenn wir uns das Thema so Sprache mal aus der Sicht von Sprachcodes ansehen, wie ist es denn in deiner Wahrnehmung, wenn wir jetzt mal so die Unternehmensebene uns anschauen, welche Rolle spielen denn Sprachcodes in deiner Wahrnehmung in den Unternehmen und in der Gesellschaft?
Also wenn wir Sprachcodes verstehen als einen Sprachgebrauch, der für eine bestimmte Gruppe charakteristisch ist, ne, so wie so eine Art Unternehmenssprache, dann finde ich das erstmal relativ natürlich. Weil auch in der Gesellschaft, das hast du ja auch schon angedeutet in deiner Frage, gibt es natürlich Sprachcodes. Und das haben Menschen auch schon immer benutzt, weil sie sich als Gruppe identifizieren wollten und auch gegen andere abgrenzen wollten. Und in Unternehmen versuchen ja Menschen miteinander im besten Fall zusammenzuarbeiten auf ein gewisses Ziel hin. Und die Marke zum Beispiel, die sich, also eine Marke ist zum Beispiel ein Beispiel für einen gewissen Sprachcode, den ich schon verankert habe, indem ich sage, ich stehe für gewisse Sachen ein, ich bin vielleicht innovativ oder ich bin gemeinschaftlich oder ich bin stark. So, und dieses Sprachmaterial, das findet sich dann idealerweise auch im restlichen Sprachcode des Unternehmens, in dem das geteilt wird, in dem darüber geredet wird. Wenn ich zum Beispiel sage, ne, ich bin gemeinschaftlich, dann wäre es auch schön, wenn ich sonst mit Wörtern operiere wie gemeinsam oder Team oder Unterstützung. Also alles, was im Wortfeld von gemeinschaftlich vorkommt. Und das ist natürlich auf der einen Seite, ne, ein Konstrukt, weil ich eine Marke habe, die sich irgendjemand mal erdacht hat oder die sich auch vielleicht historisch gewachsen ist. Ja. Auf der anderen Seite aber auch ein natürliches Gebilde habe. Also ich habe so neben dieser Markensprache, die meine Mitarbeitenden verwenden, aber auch ganz viele andere Einflüsse von der Gesellschaft draußen, von Sprachcodes, wie zum Beispiel Dialekte oder auch Soziolekte, wie die Jugendsprache oder die Internetsprache. Ja, also gerade Jugend- und Internetsprache haben einen großen Einfluss auch auf Sprachcodes in Unternehmen. Ganz viel englische Begriffe, die genutzt werden, oder auch das Duzen, das ist ein Sprachcode aus der Jugendsprache, die Verwendung von sage ich mal Umdeutungen aus dem Jugendbereich, zum Beispiel das Wort geil, ja, oh, das ist geil oder das ist mega, ja, das sind auch Sachen, die in Unternehmen manchmal genutzt werden, die eigentlich auch aus der Jugendsprache kommen und die da zusammenkommen, sodass, ja, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, ich es als ganz natürlich finde, dass verschiedene Sprachcodes in Unternehmen vorkommen und auch hier wieder habe ich zumindest das Bedürfnis, das Ganze zu ordnen.
Okay, also so eine, gibt es denn da für dich auch wie so eine Art, im Kontext von der Genderfrage wird ja auch von der Glasdecke gesprochen.
Ja.
Sind dir schon mal im unternehmerischen Kontext solche Decken im sprachlichen Bezug aufgetaucht?
Spannend, ja. Spannende Frage. Also es gibt durchaus Unternehmen, die sagen, wir haben eine Liste von Wörtern, die wir nicht verwenden möchten. Dazu gehören, also allgemein gesellschaftlich, ne, haben wir so eine Art Decke vereinbart. Ja. Wenn ich jetzt sage, auch Decke als negatives Konnotat, dass das nicht mehr Teil ist unseres Daseins, also alle Dinge eigentlich aus einem kriegerischen Sprachgebrauch, ja, aus einem Sprachgebrauch der NS-Zeit, jetzt im Zuge der Nachhaltigkeitsdiskurse, auch die Beschäftigung mit der Frage, ne, Menschenrechte, wie werden Dinge produziert, Compliance, Geldwäsche, also alles solches Vokabular wird in gewisser Weise als negativ konnotiert und dann auch größtenteils auch ausgeschlossen. Das sehe ich und ich sehe auch, dass Unternehmen inzwischen auch kritischer sind mit dem, was sie bisher genutzt haben und dann Wortlisten erstellen, die dann zum Beispiel für sie ein No-Go sind. Und ja, da ein ganz praktisches Beispiel. Früher wurde das die sogenannte Blacklist genannt. Ja, aber allein schon das Wort Blacklist, ja, ist ein rassistisch konnotiertes Wort. Das heißt, deswegen heißt eben diese Liste der Wörter, die ausgeschlossen werden, nicht mehr Blacklist, sondern einfach Kontraliste oder Ausschlussliste. Und das ist zum Beispiel auch im Bereich des IT-Systems interessant. Früher gab es so Master-and-Slave-System, auch koloniale Vergangenheit, das wird ausgeschlossen. Otto war da sehr stringent, die haben das Wort Kolonialmöbel auch ausgeschlossen. Ich kenne Unternehmensberatungen, die haben das Wort Manntage ausgeschlossen und sprechen jetzt von Personentagen. Also wir haben ganz viele Biases in der Sprache. Ja. Nicht nur Gender-Biases, sondern wir haben auch Biases im Bereich Rassismus, habe ich ja schon gesagt, aber auch im Bereich Ableismus. Ja, so im Sinne von, das sieht ein Blinder mit dem Krückstock oder da hast du einen blinden Fleck. Sowas höre ich immer wieder, also auch gerade im mündlichen Kontext. Und das sind eben Redewendungen oder auch Wörter, bei denen ich mir zumindest wünschen würde, dass da mehr Bewusstsein dafür da ist, dass die genutzt werden und dass dann auch die Verantwortung dafür übernommen wird. Gesagt so, hey, wir haben das vielleicht mal genutzt, aber inzwischen wissen wir, das tut manchen Menschen weh und das ist nicht inklusiv, deswegen nutzen wir es nicht mehr.
Du hast jetzt schon so ein paar Beispiele genannt, auch Wortbeispiele, aber auch Firmenbeispiele. Mhm. Wie herausfordernd ist es denn aus deiner Sicht, das eigene Sprachverhalten weiterzuentwickeln?
Sehr. Es ist sehr herausfordernd, weil wir ja meistens schon eine gewisse Zeit mit diesem Sprachverhalten leben und Menschen ja auch Gewohnheitstiere sind und auch an Gewohnheiten gerne festhalten. Es sich auch eingerichtet haben, gemütlich eingerichtet haben und dann auch oft an den eigenen Sprachgewohnheiten gar nicht so gerne was ändern wollen, weil das ja auch wieder damit zusammenhängt, bin ich falsch? Ja. Ich dachte, das wäre okay, darf ich jetzt, also wir hören oft so Sachen von, ne, darf ich jetzt gar nichts mehr sagen? Oder ich letztens mit jemandem diskutiert, der gesagt hat, ja, die Minderheiten bestimmen ja jetzt inzwischen mein Sprachverhalten und ich sehe das in der Hinsicht relativ nüchtern, also im Sinne eines wie soll ich sagen, einer Entwicklung, ja, die ja jeder Mensch im Leben macht. Und wenn ich mich auch in meinem beruflichen Kontext, in dem wir uns ja irgendwie immer alle sagen, wir wollen uns weiterentwickeln, dann gehört da natürlich auch eine geistige Entwicklung mit dazu. Und die geistige Entwicklung ist immer gekoppelt mit sprachlicher Entwicklung. Und deswegen finde ich es eigentlich sehr wichtig, sich damit mindestens einmal im Jahr damit zu beschäftigen. Wie spreche ich eigentlich? Was hat das damit zu tun, wie ich denke, und umgekehrt, wie kann ich das, was ich denke, in eine Art von Sprachverwendung bringen, die für mich und andere gut ist. Und das lässt sich recht easy machen, indem entweder ein Sprachcoaching in Anspruch nimmst. Sowas bieten wir an, aber auch viele andere, die ich kenne, oder indem du einfach, das ist so das basalste Herangehensweise, dich selbst auf dein Handy mal aufnimmst. Also, dass du für dich eine Sprachaufnahme hast, deine Sprachstatus quo, und dann hörst du schon sehr viel auch raus, wie du sprichst und wo du auch vielleicht sagst, das war mir gar nicht so bewusst, dass ich das sage oder dass ich dieses Wort immer wieder verwende, oder vielleicht habe ich so gewisse Dinge auch eingebaut, die vielleicht in dem Kontext nicht so gut ankamen. Das vielleicht ändere ich das dann ab. Also einfach dafür diese Offenheit zu besitzen und zu sagen, hey, ich bin auch interessiert, da mein Sprach- und auch dann Denkverhalten weiterzuentwickeln.
Ja. Ist das, was du jetzt da gerade so geschildert hast, dann auch der eigentliche Grund, warum das Thema inklusivere Sprache so hoch emotionalisiert in der Gesellschaft immer wieder diskutiert wird?
Sicherlich ein großer Grund, dass Menschen eben an sich nicht gerne verändern und sich auch nicht gerne in Frage stellen lassen. Also zumindest ab einem gewissen Alter oder auch einer gewissen, ab einem gewissen Selbstbild, wenn sie der Meinung sind, ich habe doch jetzt alles schon, ich bin doch jetzt ein, Anführungszeichen, guter Mensch geworden, kann es jetzt sein, dass das irgendwie doch nicht passt. Interessanterweise haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass viele sich dadurch auch an ihren eigenen Deutschunterricht erinnert fühlen, der traumatisch war. Das heißt, sie wollen gar nicht mehr gerne damit Grammatikfragen in Kontakt gebracht werden. Und was auch ein weiterer Grund ist, natürlich, die plötzlich bequeme Sicht einer privilegierten Mehrheit, die wird plötzlich hinterfragt, und ich muss mich ja jetzt auch mit Minderheiten beschäftigen, die auch früher immer schon da waren, nur früher haben sie eben keine Rolle gespielt. So, und dann habe ich einfach mal das rausgehauen, was ich gesagt habe, und da war es auch okay, ob das jemand anders verletzt hat, und jetzt muss ich das überdenken, und vielleicht auch in dem Sinne Rücksicht nehmen. Also es geht schon auch weg von einem egozentrischen Ansatz, der relativ stark auch so mit dem patriarchalischen System teilweise inhärent ist, muss aber gar nicht sein, sondern ich würde es eher sagen, es geht von einem egozentrischen Ansatz, der ganz stark auf die Perspektive derjenigen, die Sprache produzieren, ausgeht und sagt, hey, das ist okay, und wir entwickeln uns hin zu einem Ansatz, der eben nicht mehr egozentrisch ist, sondern eher empathisch und auf die rezipierenden Seite, also auf die Empfangenden geht. So, und da ist dann jetzt gerade einfach der Fokus inzwischen in der Diskussion. Und das stört halt Menschen, finde ich auch okay. Somit lebt der Diskurs.
Ja, aber erleben wir da in deiner Wahrnehmung gerade eine Rolle rückwärts, bevor wir die Rolle vorwärts gesellschaftlich überhaupt abgeschlossen hatten?
Das glaube ich persönlich nicht, weil diese Veränderung jetzt in Bezug auf inklusive Sprache oder dann jetzt, sage ich mal, als gendergerechte Sprache, als eine Subgruppe von inklusiver Sprache, ist für mich ein ganz normaler Teil des Sprachwandels. Und Sprache hat sich schon immer gewandelt, und es gab Perioden in der Sprachgeschichte, da sind dann zum Beispiel ganz viele englische Begriffe in die Sprache gekommen, oder dann haben sich mal Endsilben abgeschwächt oder es wurden Vokale verändert, und es gab in diesen Perioden immer wieder auch Gegenbewegungen, ja, von Menschen, die das nicht wollten. Ja. Also gerade gegen diese Anglizismen oder auch gegen das Wort Automobil, ja, haben zum Beispiel ganz viele Menschen damals angekämpft. Und es gab sogar einen Abstimmungswettbewerb, dass das umgenannt werden sollte als Stinkwägele, weil Angst vor Fremdwörtern da war. Und deswegen sehe ich das relativ nüchtern, dass es eben zu jeder Bewegung auch eine Gegenbewegung gibt.
Ja.
Und das führt dann dazu, dass diese Ängste, die eben da sind, oder auch die Argumente, die die Gegenseite bringt, ja, auch diskutiert werden und ausgehandelt werden. Und meistens ist es dann irgendwann so, da ist ein Peak erreicht, in dem es einfach kippt, weil ja, die Mehrheit der Institutionen das verwendet und du kommst einfach gar nicht mehr drumrum. Ja, und das ist schon mehr oder weniger normal geworden. Und das sehen wir ja auch schon bei den Generationen so unter 30 im Moment. Für die ist das schon die neue Realität, die kennen die alte gar nicht mehr. Und da Menschen ja irgendwann dann auch das Zeitliche segnen und sterben, sterben natürlich auch die tendenziell eher ältere Gruppe der Ablehnenden aus, natürlich. Ja, und deswegen in 30, 50 Jahren bin ich der Meinung, ist diese Diskussion durch.
Ja, okay. Vielleicht hast du die Frage schon indirekt beantwortet. Ich bin beim Lesen und Recherchieren über den Begriff Sprachpolizei gestolpert.
Ja, natürlich.
Wie ist denn deine Meinung zu diesem Begriff Sprachpolizei? Wie lebst du das denn für dich persönlich? Ich meine, du gibst ja deine Berufung nicht ab, wenn du sozusagen nicht im wirtschaftlichen Kontext unterwegs bist, sondern halt auch im privaten Umfeld.
Ja, also ich finde das Wort immer sehr amüsant, weil mein Vater ist tatsächlich Polizist gewesen und er arbeitet auch in der Firma mit. Deswegen, so ein bisschen stimmt es vielleicht. Ich habe zumindest das Interesse an Aufspüren, ja, an detektivischer Arbeit schon mitbekommen. Die auch sicherlich die Genauigkeit, eine gewisse Analysefähigkeit. Aber ich habe für mich überhaupt nicht das Verständnis, dass ich dann auch tätig werde als Polizistin. Ich habe sicherlich am Anfang meiner beruflichen Karriere das Ganze sehr, sehr viel auch im privaten Kontext thematisiert.
Ja.
Ich habe mich auch öffentlich, und das tue ich auch immer noch, dazu positioniert. Allerdings muss ich sagen, bin ich sehr viel milder geworden. Also ich sehe es nicht als meine Aufgabe an, dass ich irgendjemanden bekehre. Ne? Ja. Oder auch, wenn ich so diese Semantik von Polizei sehe, das bedeutet ja auch, ich sanktioniere. Ne? Wenn irgendjemand was nicht macht, dann wirst du eingesperrt. So, und das ist überhaupt nicht mein Selbstverständnis. Ich sehe mich eher so als Sprachaufklärerin. Ja, ich sage quasi, okay, wenn du das nutzt, hat das diese Implikationen oder es führt dann vielleicht dazu, wenn du jetzt nicht gendergerecht sprichst, dann denkst du Frauen nicht mit und dann schließt du in dem Sinne auch Frauen aus. Aber wenn das eben für dich in deiner Ethik okay ist, dann tust du das. Also ja, in dem Sinne finde ich das für mich selbst, also empfinde ich das nicht als Teil meiner Identität. Ich sehe es aber auch, dass es gerne von den Menschen, die gegen Sprachwandel sind oder auch gegen Formen von inklusiver Sprache genutzt wird, weil sie sich auch tatsächlich so fühlen,
ja,
dass jemand sie da in dem Sinne wie so eine Art Verkehrspolizistin in die Richtung weist und sagt, so hier, da, das darfst du aber nicht mehr nutzen. Und das, glaube ich, das ist eine ziemliche Fehleinschätzung, was auch über die mediale Aufbereitung und auch über konservative Medien und den Verein für deutsche Sprache sehr stark befeuert wird, weil die wenigsten Menschen, die ich jetzt kenne, die in dem Bereich, in dem ich bin, in dem ich unterwegs bin, auch arbeiten, sind in so einer missionarischen Weise unterwegs, sondern die wollen alle einfach nur aufzeigen. Die wollen auch, wenn jemand möchte, das Ganze erklären oder vielleicht auch schulen. Aber es ist nicht so, dass du dann diese ganze Tragweite von einer polizeilichen Gewalt erfährst, wenn du dich dem entgegensetzt. Und deswegen finde ich das einfach, ne, so wie es halt immer schon war, in einer Versuch, Rhetorik und Gegenrhetorik zu nutzen, maßlos übertrieben.
Ja, ja. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung zu dem Punkt. Ich habe jetzt mal so eine klassische Skalenfrage.
Oh, wow.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie weit sind wir aus deiner Sicht in der Entwicklung zu einer inklusiven Sprache in Deutschland?
Boah. 4?
Bei 4?
4 bis 5. Je nach Tag, an dem du mich triffst. Was ja. Ich meine, ich habe heute Abend, morgen bei meinem Zahnarzt gesehen, dort wurden solche Einverständniserklärungen mit Sternchen gegendert. Ja, und wenn es in Formularen etwas umgesetzt wird, auch in kleinen Betrieben, ne, so ein Zahnarztstudio, ist jetzt in dem Fall, glaube ich, sind 8 bis 9 Mitarbeitende, ne, dann finde ich das schon mal ein sehr gutes Zeichen. Aber ich habe auch Tage, da sehe ich, wie zum Beispiel bei der IHK-Mitgliederversammlung, da ist eben keine gendergerechte Sprache umgesetzt gewesen. Und dann sehe ich das Ganze wieder ein bisschen pessimistischer.
Okay, also sozusagen kontextabhängig.
Richtig, kontextabhängig. Ja. Und die Frage ist auch natürlich, genau in welchem Milieu betrachte ich das? Weil, ne, ich kriege ja auch oft nicht die anderen Kontexte mit, in denen Menschen sprechen. Also vielleicht ist es sozusagen auch schon besser, als ich denke, aber es tendenziell sehen wir eben, weil das können wir auch recht sicher untersuchen, wie es in der schriftlichen Sprache ist. Mhm. Und da kannst du natürlich, du kannst dir Kommunikate oder auch einfach Online-Sprache, das kannst du auswerten oder auch alle Dokumente, die online sind, kannst du durchsuchen und da kannst du schon auch messen, ja, wie weit sind die gegendert oder nicht.
Ja.
Allerdings mündliche Sprache ist eben schwieriger zu untersuchen, weil du müsstest eigentlich permanent irgendwelche Transkripte mitlaufen lassen und das wollen die wenigsten Menschen, dass sie permanent aufgezeichnet werden. Daher bin ich bei sowas immer auch vorsichtig, dazu etwas zu sagen, weil ich habe natürlich einen schriftlichen Bias, ne? Und die mündliche Sprache ist jetzt in dem Bereich, und das ist recht interessant, hintendran, weil normalerweise ist es so, dass die Sprachwandelphänomene eigentlich vom Mündlichen ins Schriftliche gehen. Und bei der gendergerechten Sprache ist es aber umgekehrt. Da geht es vom Schriftlichen ins Mündliche.
Jetzt würde sich ja im Coaching die Frage anschließen, wenn wir jetzt bei 5 sind, was müsste aus deiner Sicht passieren, damit wir bei 6 ankommen?
Es sollte auf jeden Fall eine viel stärkere Institutionalisierung geben. Ja, und das würde schon dann dazu führen, dass Menschen sich da auch sonst in ihrem alltäglichen Leben daran halten. Also das heißt Gesetze, Verträge, Schulbücher, also ne, über alles, wo eine gewisse auch Deutungsmacht drin versehen ist, was irgendwie gesteuert werden kann von politischen Institutionen. Da könnte ja recht schnell entschieden werden. Es wird ab jetzt in allen Kommunikaten gegendert.
Ja.
Das heißt, allein schon, wenn das einfach komplett fließend umgesetzt würde und dann auch eben noch ein zweiter Punkt, einheitlich, dann wären wir schon weiter, weil das ist eben zweiter Punkt, über den haben wir noch gar nicht geredet. Viele Menschen stören sich auch daran, dass wir gerade eben in diesem Diffusionsprozess sind, eines Sprachwandelsprozesses, was wiederum aus wissenschaftlicher Sicht ganz normal ist, dass erstmal verschiedene Zeichen konkurrieren, also der Doppelpunkt und der Stern und der Unterstrich, wobei der Unterstrich ist jetzt inzwischen schon durch im Deutschen, aber in anderen Sprachen gibt es andere Zeichen, die einfach alle parallel genutzt werden und dann wird sich irgendwann eine stabile Variante rauskristallisieren. So, und das wäre schön, wenn das jetzt entschieden worden wäre. Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat ja dieses Jahr dazu getagt, hat sich aber eben nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, ja, es wird gegendert und wenn gegendert wird, es wird mit einem gewissen Zeichen oder auch in anderen Formen einheitlich gegendert. Und deswegen hat sich dann diese ganze Institutionalisierung auch wieder erledigt gehabt. Ja. Das heißt, ne, wenn wir eben organisiert sind in der Gesellschaft mit solchen, das sind für mich auch durchaus autoritäre Strukturen, dann müsste das aber auch einfach irgendwann anerkannt werden, dass die Sprachrealität inzwischen so ist, weil dann wiederum können sich die Menschen daran orientieren. Dann werden auch die Gegenargumente weniger, weil auch ein Gegenargument häufig ist, ja, der Rat für deutsche Rechtschreibung gendert doch auch nicht. Warum soll ich das dann machen? Was ja auch verständlich ist. Ja. Das heißt, daraufhin würde ich dann spekulieren und sagen, wenn das alles umgesetzt wird, Rat für deutsche Rechtschreibung, Institutionen, die das verbindlich machen, dann würde das schon nach und nach durchsickern. Und da kämen wir dann auch schnell auf eine 7, 8.
Ja. Ja, danke dir für die Einschätzung. Auf die Zielgerade einschwenkend, habe ich eine Frage an dich. Wenn du einem Film einen Namen geben könntest, welchen Titel hätte der Film dann? Vor allen Dingen, warum würdest du den Film so nennen?
Ein Film mit mir oder für
ein Film über das Thema Sprache als Beispiel, ein Film aus deinem beruflichen Kontext sozusagen. Welchen Titel würdest du dem geben?
Die Sprachaufklärerin.
Die Sprachaufklärerin.
Die Sprachaufklärerin, ja. Ich dachte gerade genau an dieses Buch Der Vorleser, ne, von Bernhard Schlink, was ich damals lesen musste in der Schule. Und in dem Sinne, ne, würde ich es gleich mal in einen anderen Gender-Kontext bringen. Und nicht die Vorleserin, sondern dann die Sprachaufklärerin, meine Passion.
Ja. Und
oder vielleicht auch, ne, zweiter Film, Die Leiden der jungen Simone Reloaded, wenn sich so gerade meine ersten Jahre anschaute als Gründerin. Das war schon manchmal echt Pain.
Ja, also statt die Leiden des jungen Bertha, die Leiden der jungen Simone.
Genau.
Und jetzt aus deiner privaten Buch- und Filmschatzkiste, welche Filme würdest du oder welchen Film und welches Buch würdest du denn unseren ZuhörerInnen ans Herz legen, was sie sich mal zu Gemüte führen sollen?
Ja, ich finde eine Serie sehr spannend, die habe ich letztes Jahr, glaube ich, geschaut, das Damengambit auf Netflix, weil es eine mental diverse Protagonistin darstellt, die eben sehr analytisch auch ist und sich auch sehr viel mit Ordnungen beschäftigt, auch mit dem Wunsch nach Ordnung und Strukturen und das aber nicht in der Sprache, sondern im Schach. Ja, also es geht da eben um das Schachspiel, aber ne, Sprache, das sage ich eigentlich immer, dass Linguistik die Naturwissenschaften unter den Geisteswissenschaften ist. Also Sprache ist auch was sehr Analytisches, genauso wie Schach. Vielleicht hat es mir deswegen so gut gefallen. Und ich finde natürlich auch, wie gesagt, das ist sehr spannend, Protagonistinnen, die neurodivers sind, zu beschauen. Mhm. Und bei Büchern tue ich mich super schwer, weil ich lese meistens drei Bücher gleichzeitig, ja, irgendwie ein Fachbuch, einen spirituellen Roman und dann vielleicht noch einen psychologischen Ratgeber. Aber du hast mich bei dem Buch erwischt. Das ist von David Michie, Die Katze des Dalai Lama. Und warum? ich finde das Buch sehr interessant, weil es aus der Perspektive der Katze geschildert wird und diese buddhistischen Lebensweisheiten auch kritisch hinterfragt. Das heißt, es hat auch wiederum mit Sprache zu tun und es werden Dinge dargestellt, analysiert, neu interpretiert aus einer anderen Perspektive und das hat auch wiederum damit zu tun, was ich eben quasi täglich mache. Ich versuche, andere Perspektiven einzunehmen von anderen Sprechenden und vielleicht hat mich deswegen dieses Buch so fasziniert.
Schön. Ja, vielen Dank für diese zwei Tipps. Eine letzte Frage habe ich an dich.
Bin gespannt.
Was kann ich und was können die ZuhörerInnen heute schon tun, um aus der Perspektive deines Herzensthemas Sprache, die Sprache inklusiver zu machen oder inklusiver zu agieren?
Auf jeden Fall das eigene Sprachverhalten auf Handy mal aufzeichnen oder auch in sonstigen Art von Speichergerät und sich das selbst anzuhören, wie die Sprache stattfindet und darauf zu achten, ob ich in dem Bereich Menschen einschließe oder nicht. Und wenn ein paar praktische Worttipps gewollt sind, dann finde ich immer, ne, anstatt Mannschaft könnten wir einfach Team sagen. Das ist sehr viel inklusiver. Und auch anstatt das Wort Mitarbeiter könnten alle Mitarbeitende sagen. Also das sind so zwei kleine Sprachtipps fürs Allgemeine. Und gerade vielleicht, wenn jemand viele Vorträge hält oder auch Ansprachen machen muss, dieses sehr geehrte Damen und Herren oder so auch hier, ne, das ist auch etwas, was inzwischen nicht mehr empfohlen wird. Auch das lässt sich sehr schnell inklusiv gestalten. Ne? Sehr geehrte Teilnehmende, sehr geehrte Mitarbeitende, sehr geehrte Unterstützende. Also solche kleinen Sachen, die aber eine große Wirkung haben, weil sie eben sehr viele Menschen dann ansprechen. In dem Sinne ist es das Team und die Mitarbeitenden. Da denke ich immer, das könnte auf jeden Fall gemacht werden. Und last but not least als drittes, sich einfach auch fragen, gerade wenn ich einen Text formuliere, der ja mehr Zeit in Anspruch nimmt, bei dem ich eben nicht einfach frei Schnauze rede, sondern ne, der dann auch irgendwo multipliziert wird, die Gender-App zu nutzen. Ja, das ist ein kostenloses Portal, genderapp.de, und da sind wir für ganz, ganz viele Wörter der deutschen Sprache Ersetzungsmöglichkeiten. Und wenn ich selbst nicht weiß, wie ich gendergerecht zum Beispiel schreibe, dann kann ich das einfach nutzen und dann wird mir die Alternative angezeigt und das kann ich in meine Textproduktion einbauen. Und das ist sehr einfach, ist barrierefrei und damit macht auf jeden Fall sich jeder Text inklusiver.
Ja, vielen lieben Dank, Simone, für diese abschließenden Tipps, auch für das praktische Leben. Vielen Dank, dass du als Premierengästin heute dabei gewesen bist. Und ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ja, und jetzt, wie geht's weiter? Ich sag euch mal, ihr lieben Zuhörenden, lasst es euch gut gehen und bringt die Vielfalt zum Wirken, wo auch immer ihr unterwegs seid. Simone, vielen Dank an der Stelle. Du hast das letzte Wort.
Das ist sehr lieb. Ich freue mich sehr, dass ich diese Reihe starten durfte. Und ich finde, du hast sehr clevere und auch tiefgreifende Fragen gestellt, sodass ich dir, glaube ich, in unserem Vorgespräch schon gesagt habe, wow, das ist ein fachlich fundierter Podcast, da sollte es mehr davon geben und ich freue mich auf alle weiteren Gästinnen, die du einlädst.
Vielen Dank, Simone, und ich sage allen da draußen tschüss und bis zum nächsten 21. Ciao.
Tschüss.
Das war für heute Alles Inklusion, Fragezeichen, Ausrufezeichen, euer Podcast für ein inklusiveres Miteinander. Alle Infos zu dieser Folge und dem Podcast findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich über euer Feedback zur Folge und eine Bewertung des Podcasts auf eurer Plattform. Fragen, Anregungen und Vorschläge zu Themen und InterviewpartnerInnen sind mir willkommen. Und zu guter Letzt, abonniert diesen Podcast und verpasst nicht die kommende Folge am nächsten 21. des Folgemonats.